Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast, wenn eigentlich nichts mehr geht. Mein Name ist Markus Wollweber. Ich sitze hier heute ohne meinen lieben Kollegen Burkhard Binnewies, aber natürlich nicht ohne Unterstützung. Heute haben wir eingeladen zum einen Herrn Uwe Loof und zum anderen Frau Ellen Meyer, beide langjährig erfahren, insbesondere im Bereich Personal, HR. Und die haben aus meiner Sicht, wir haben eben schon Gelegenheit gehabt, ein Vorgespräch zu führen, wunderbar spannende Themen und Ausblicke mitgebracht. Und vielleicht darf ich heute meine Gäste vorab einfach mal kurz zu einer Vorstellungsrunde einladen. Ich würde mal sagen, Ladies first, liebe Ellen Meyer, vielleicht können Sie sich kurz vorstellen. Und was mich interessiert, wann haben Sie Feuer gefangen für das Thema HR? Was war der auslösende Punkt, wo Sie gesagt haben, Mensch, das ist mein Thema, wo ich in Zukunft glücklich werden will?
Herzlichen Dank für die Intro, lieber Herr Wollweber, und natürlich auch erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Zu Ihrem wunderbaren Podcast. Kurz zusammengefasst, Ellen Meyer, mein Name. In diesem Jahr habe ich einen runden Geburtstag gefeiert, aber nicht den 20., nein, den 50. Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Und ich komme aus München. Ja, hier arbeite ich auch bei der PSW, PSW GmbH Steuerberatungsgesellschaft. Dazu dann später sicherlich mehr. Im HR, beziehungsweise auch in leitenden Funktionen im Bereich des Personalwesens, arbeite ich seit roundabout 20 Jahren. Unterschiedlichste Branchen durfte ich kennenlernen, unterschiedlichste Unternehmensgrößen. Das größte Unternehmen war ein Konzern, in welchem ich im Bereich HR gearbeitet habe, oder zum Beispiel auch ein Elektro-Großanlagenbauer mit 550 Mitarbeitenden. Und wie wir beide, Herr Wollweber, bereits in einem Vorgespräch schon etwas angeteasert haben, für mich persönlich als Personalverantwortliche, da gibt es keine große Unterscheidung, ob man eine Personalleiterin in einer Steuerberatungsgesellschaft ist oder auch bei einem Elektro-Großanlagenbau, denn es geht ja in allen Branchen um eines, um den Menschen, um die Zusammenarbeit in Teams, um die Zusammenarbeit mit Vorgesetzten, mit der Geschäftsführung, mit Vorständen. Und letzten Endes ist es einfach sehr wichtig, einen sehr breiten Erfahrungsschatz in dieser Position mitzubringen.
Ja, vielen Dank, Frau Meyer. Herr Loof, wie sind Sie denn zum HR gekommen? Vielleicht sagen Sie auch noch mal ein paar Sätze gerne über sich und sozusagen Ihre bisherige Vita.
Nee, dann wird es lang, Herr Wolbe. Erstmal herzlichen Dank auch von meiner Seite für die freundliche Einladung in den Podcast. Also bei mir ist die Jahreszahl vorneweg die 6. Also von daher, ich gehöre noch zu der aussterbenden Rasse der Babyboomer. Auf die werden wir heute auch nochmal zu sprechen kommen in der Steuerberatungswelt. Davon gehe ich einfach mal aus. Ich mache es mal ein bisschen kürzer. Es gibt zwei Lebenshälften, Berufshälften. Ja, auch klassisch Personal. Wie kommt man dort rein, da ich in der Großbank eine Ausbildung gemacht habe und in die Organisationsabteilung wollte? Das hat nicht geklappt, dann habe ich mich für Studium entschieden und beim Studium schon die Liebe zum Personal entdeckt. Übrigens, das verbindet mich mit Ellen Meyer, auch für die Zuhörer hier in der Runde. Ellen kommt auch aus der Pfalz. Ich habe in der Pfalz studiert, deswegen, das sind nochmal so Lebensdinge, die dann schön passieren. Ja, war auch 25 Jahre in verschiedenen Funktionen, auch Leitungsfunktionen, in Unternehmen für Personal verantwortlich. Ich habe auch das Thema von der Pike auf gelernt. Und das Menschorientieren bin ich bei Ellen Meyer auch dabei. Das ist, glaube ich, ein vieler Treiber für personalverantwortliche Personen, die sich im Personalbereich tummeln. Für mich war immer eins noch wichtig, weil ich sehr stark in den Dienstleistungsbranchen war. Immer da, wo Personalarbeit ist, ist man nah an der Veränderung. Also die Impulse, die von außen kommen, sind in der Dienstleistung dann auch zu übersetzen in Personalarbeit. Und das hat mich auch in der Zeit geprägt. Ich habe mit 50 dann nicht nur einen großen Geburtstag gefeiert wie die Ellen Meyer dieses Jahr. Ich habe dann die Braun gegründet. Wir sind eine Beratungsgesellschaft, branchenbezogen. Und ein Branchenschwerpunkt ist bei uns die Steuerberatung. Und für die, das führt uns ja heute auch zusammen, dürfen wir jetzt im 8. Jahr auch das Arbeitgebersiegel zwischenzeitlich mit 11 Landesverbänden an den Start bringen. Haben damit natürlich auch einen, finde ich, sehr guten Einblick. ja, über Entwicklungen, die letzte Jahre vonstatten gegangen sind, aber natürlich auch wirklich, weil wir von der Nordsee bis zu den Bayerischen Alpen, von Brandenburg bis nach Aachen rüber unterwegs sind mit den Kanzleien, kann man das, glaube ich, auch sagen, wenn man jetzt dann Aussagen trifft, das sind immer mal auch auf bundesweit, auch in allen Größenordnungen von Kanzleien. Und ich glaube, das, was alle Personaler verbindet, ist, man braucht eine Leidenschaft für das Thema. Manchmal schafft das auch Leiden.
Ja, wenn ich vielleicht direkt bei Ihnen bleiben darf, Herr Loof. Viele Einheiten haben ja nicht diese mittelständische Größe, dass sie dann eben auch eine eigene Person für HR, also für Personal einstellen. Wenn wir mal, und das ist ja gerade bei der Steuerberatung jedenfalls die überwiegende Anzahl der Steuerberater, die in diesen kleineren oder mittelgroßen Einheiten organisiert sind. Wenn Sie da als Berater vorstellig werden, was sind da häufig Verbesserungsmöglichkeiten oder, sagen wir mal negativ ausgedrückt, wo werden Fehler gemacht, wenn der Chef selbst, der Steuerberater oder bei uns in der Hemisphäre, der Anwalt noch selbst oder die Büroleiterin das HR begleiten?
Ich glaube, eines muss man noch sagen, wir sind ja Sie auch ein ausgewiesener Experte und das ist ja die Branche, dass Sie verkauft, Sie bringt Ihre Expertise an den Markt, das ist auch sehr, sehr gut. Es gibt nur einen Geburtsfehler. Viele Kollegen wie Sie an den Anwaltsberuf oder die Steuerberatung oder gar die Königsklasse Wirtschaftsprüfer. In keiner dieser berufsvorbereitenden, qualifizierenden Schritte ist Führung, Unternehmensführung wie Personalführung vorgesehen. Ja, und das ist das, was wir gerade bei den kleineren Einheiten, und es gestehen auch immer mehr Kollegen ein, auch dessen, was natürlich jetzt gerade an Veränderungen sowohl im Markt als auch im Arbeitsmarkt passiert, zu sagen, das Thema kriegt eine größere Relevanz. Also deswegen, ich würde nochmal wirklich gerne mit dem Punkt, ja, Unternehmensführung, Personalführung einfach starten. Das ist so häufig das Thema, ja, und bei Personalführung natürlich dann auch die Fragestellung, haben wir Personalinstrumente in dem notwendigen Professionalisierungsgrad, also schalten wir mal gelegentlich eine Anzeige, um jemanden zu gewinnen, oder sind wir kontinuierlich mit einem klaren Profil am Arbeitsmarkt, um mal so Orientierungen vorzunehmen, oder eben schicken wir ab und zu mal jemand auf ein Weiterbildungsseminar, oder geben wir mal den Blick nach vorne. Die Branche ändert sich ja, also alle drei, Rechtsanwälte, Steuerberatung und auch Wirtschaftsprüfung, weil wir auch viele interdisziplinäre Mandate betreuen, ist es ja sehr ähnlich. Und das ist die Frage, die Qualifikation von heute ist nicht mehr die Qualifikation, die ich morgen brauche. Und da brauche ich auch eine Weiterbildungsplanung, eine Personalentwicklungsplanung. Das sind auch Themen, die uns jetzt zunehmend mehr begegnen. Das kann ich mal so als Stichworte reingeben. Vielleicht noch ein Punkt, was ich das angesprochen habe, da viele mittelständische Einheiten unterwegs. Ja, aber ich glaube, man muss eins auch konstatieren, aus unserer Erfahrungsschatz rausgesprochen, wir kommen schon zu größeren Einheiten, die nicht immer in Vollzeit, nicht auch so ein Profi wie Alan Meyer, aber doch auch immer mehr auch Personalfunktionen besetzen, weil sie sagen, wir sind jetzt in der Größenordnung 50 bis 100 Mitarbeiter. Ja, das geht ganz schnell auch durch Zuwachs. Und dann merkt man, man kommt nicht mehr hin im Nebenerwerbsgeschäft, sondern das muss jemand auch intern koordinieren. Und da, glaube ich, sind Kanzleien gut beraten, nicht nur über eine Vollzeitkraft nachzudenken, sondern auch mal über Teilzeitmöglichkeiten, um dieses Feld auch mit Know-how und Professionalität gut zu besetzen. Ich will damit den Punkt noch ansprechen. Wir sehen halt einfach, dass die Organisationsstrukturen, das ist unser anderes Thema, was uns im Moment stark bewegt, dass sich eben auch Organisationsstrukturen innerhalb von Kanzleien deutlich verändern.
Ja, Sie sagen da ganz viele Sachen, lieber Loof. Zum einen, dass ich erstmal vom Mindset verstehe als kleine Einheit, dass das eben ein mehr als ernstzunehmendes Thema ist, Personalentwicklung, Recruitment, dass ich dann mir eingestehe, genau das, so habe ich Sie verstanden, ist, dass ich dafür gar nicht ausgebildet bin, als zum Beispiel Anwalt, Steuerberater. Und um das auch mal kaufmännisch zu sagen, vielleicht als sozusagen als Kopf der Nahrungsspitze vielleicht auch viel zu teuer bin, um mich darum zu kümmern. Ja, so, ich bin als Anwalt wahrscheinlich auch wirtschaftlich viel besser eingesetzt oder als Steuerberater, wenn ich das tue, was ich kann. Und dann muss das eben auch mit einer gehörigen Nachhaltigkeit umgesetzt werden und einer Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Frau Meyer, wenn ich da direkt auch mal auf Sie zukommen kann, die kleineren Einheiten, was können die auch als Denkanstöße von den größeren oder wie bei Ihnen? Sie waren ja auch viele Jahre in ganz anderen Branchen unterwegs und bei großen Mittelständlern, so habe ich das verstanden. Was können wir uns da abschauen und adaptieren? Was sind das für Tipps, wo wir fundamental dann als kleine Kanzlei unserem HR arbeiten können?
Das sind unterschiedlichste Gedanken, die mir jetzt in dem Zusammenhang aufgrund meines langjährigen Erfahrungsschatzes durch den Kopf schießen. Fangen wir doch einfach mal mit dem Thema Recruiting an. Es ist ja so, dass wenn man, ich sage jetzt mal, als Berufsträger sich noch nie so wirklich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, wie finde ich eigentlich die Perlen für meine Kanzlei, dass man dann ganz gerne mal denkt, bewusst oder unterbewusst, es gibt ja überall diese low-hanging fruits, es gibt überall die eierlegenden Wollmilchsäue und ich muss einfach nur Schnipp machen und alle wollen zu mir. Oder viele Gedanken, die ich ja auch kenne von Berufsträgerseite, ja, das kann doch nicht so schwer sein. Also wir schießen eine Stellenanzeige in den Orbit, wir haben die Stellenanzeige auf unserer Homepage, da werden sich doch ganz, ganz viele bei uns melden und dann geht es doch total schnell, dieser Prozess. Also da schickt ja wahrscheinlich der Bewerber per Mail seine Unterlagen rein und zack, ist er onboarded. Ich habe es ein bisschen überspitzt, Herr Wollweber. Mhm. Natürlich sind auch Berufsträger, was das Thema HR betrifft, nicht so ganz fernab von dieser Welt. Aber es ist ein ganz, ganz langer und dezidierter Prozess, den man fahren muss, bei dem man sehr, sehr kommunikativ sein muss, bei dem man einem Bewerber, ich sage immer ganz gerne, den roten Teppich ausrollen muss, ja. Und da reicht es nicht, wie sehr viele auch denken, und ich meine jetzt nicht nur die Berufsträger, sondern generell auch Führungskräfte, die mit HR zusammenarbeiten und sich wundern, warum, wenn der HRler wirklich gut ist und absolut auch weiß, warum so ein Recruiting-Prozess sehr, sehr schnell und feingetuned, sage ich jetzt mal, vorangetrieben werden sollte. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir halt nun mal erst recht keine eierlegenden Wollmilchsäue haben oder keine Longhanging Fruits, weil halt nun mal das Ganze ein Bewerbermarkt und kein Arbeitgebermarkt aktuell ist, ja. Und diese Fragezeichen oder dieses Unverständnis von Seiten von Führungskräften, die mit HR zusammenarbeiten und sich dann wundern, warum HR ihnen auf die Füße tritt im Sinne von: Bitte gib mir doch so schnell wie möglich Bescheid. Möchtest du die Person kennenlernen? Dann mache ich einen Vorab-Call mit ihr via Teams. Dann gebe ich meine Empfehlung ab. Lass uns auf jeden Fall versuchen, innerhalb der nächsten 2 Tage dann entsprechend zum Vorstellungsgespräch einzuladen und so weiter und so fort. Und ich könnte jetzt sozusagen den ganzen Podcast nur füllen vom Sichten, vom ersten Sichten eines Lebenslaufs bis hin zum Onboarding. Und damit meine ich tatsächlich dieses richtige haptische Onboarding in einem Unternehmen oder einer Kanzlei. Der erste Arbeitstag, auf gut Deutsch gesagt, da vergehen ganz, ganz viele Stunden. Und damit meine ich nicht 1 oder 2 Stunden, sondern das sind sehr, sehr viele Manntage pro einer Person, pro einem neuen Mitarbeitenden, den ich da einstelle. Und diese Prozesslandschaft, ja, das zu verstehen und was im Laufe von diesen vielen Manntagen pro Person, pro Bewerber eigentlich anfällt und wie sehr du dich strukturieren musst als HRler und wie viele Fäden du letzten Endes in der Hand auch halten musst und bespielen musst, das kann man wirklich nur verstehen, wenn man das einmal mindestens durchgemacht hat. Und dann kommen dann auch gar nicht mehr so Kommentare in Richtung HR. Ja, wo sind sie denn? Warum findest du denn keinen Steuerberater? Das kann doch nicht so schwer sein.
Also ich kann ja auch mal aus meiner Erfahrungswelt als Partner einer auf Steuerstreit und Gestaltung Steuerstrafverfahren spezialisierten Kanzlei berichten. Wir waren ja ursprünglich auch mal vor vielen Jahren sehr viel kleiner. Wir durchbrechen jetzt gerade die 40 Berufsträgergrenze, haben natürlich auch eine Leitung Personal seit vielen Jahren eingestellt. Und aus Partnersicht, und da kann ich ja nur berichten, ist das Thema HR ja sehr viel fundamentaler, als man sich das zunächst denkt. Denn es leitet sich vieles, wenn nicht alles, aus den 2 Grundbegriffen Strategie und Kultur ab. Also Strategie, ich meine jetzt weniger sozusagen, wo man sozusagen in 5 Jahren strategisch inhaltliche Gebiete besetzen will, das kann auch ausstrahlen, aber ich meine vor allen Dingen, dass man eine klare Vorstellung hat, welche Entwicklungsmöglichkeiten wem man in den unterschiedlichen Berufsgruppen wann bei welcher Befähigung anbieten will. Also bleiben wir nun mal beim jungen Anwalt sozusagen, welche Perspektiven hat der? Ja, und da braucht man eine Klarheit. Es gibt viele Einheiten, die haben diese Klarheit nicht. Dann kann ich natürlich auch nicht in einem Bewerbungsgespräch sagen und sagen, das ist unser Plan, das ist hier unser Partner-Track. Kriegst du zum Beispiel nach so und so vielen Jahren bei uns etwas nach 4 Jahren die Antwort, ob du bei uns Partner werden kannst oder nicht. Ja, wenn man da eine strategische Klarheit hat, dann kann man mit einer ganz anderen Authentizität auch werben, wenn man das eben auch lebt. Das Zweite ist, und Sie gestatten mir, ich kann eben sozusagen als Nicht-AIler nur auf diese Welt gucken. Das Zweite ist Kultur. Ja, wie geht man miteinander um? Und das hat nichts mit Marketingversprechen zu tun, sondern die jungen Leute, die haben, glaube ich, sehr schnell ein gutes Gespür. Auch die Älteren übrigens, da kommen wir gleich noch drauf, die ja genauso interessant sind für ein Onboarding. Ob das vorgegaukelt ist oder ob das echt ist. Also, dass man sozusagen regelmäßige Mentoring, wechselseitige Feedback-Möglichkeiten hat, eben zu Arbeitsergebnissen Rückmeldungen bekommt, dass man merkt, okay, ich habe eine Möglichkeit, mich zu verbessern und dass man dann eben auch in regelmäßigen Abständen, ja, entweder technisch oder untechnisch Zielvereinbarungen trifft oder jedenfalls sagt, da würden wir gerne gemeinsam mit Ihnen in den nächsten 12 oder 24 Monaten hinkommen, dass Sie das erreichen. Das heißt, auch da braucht man eine Klarheit in sozusagen in der Kultur, wie man lebt und kommuniziert. Und der Rest wird dann plötzlich ganz einfach. Ja, man muss es eben nur noch adressieren, was man für Schönes geschaffen hat. Und um bei diesem schönen Beispiel zu bleiben, wenn ich dann bei Juve oder Juris eine Anzeige schalte, ja, da kommt ja, das liest ja nicht. Ich muss adressatengerecht kommunizieren. Und wenn zum Beispiel jetzt die bis Mitte 20-Jährigen heute bei TikTok anzutreffen sind, dann ist das eine ernstzunehmende Frage, ob ich dort sozusagen nicht mit meinen Hauptinhalten werbe, aber sozusagen meine Recruitment-Marketing-Linie platziere oder sonst bei den sozialen Medien, um die Leute eben abzuholen. Und das ist dann eben nicht eine Einmalsache, sondern das ist ein Marathon. Ne? Das dauert eben ja viele Monate oder Jahre, bis man sich dann da eben auch als Brand auch im Recruitment-Bereich aufgebaut habe. So, jetzt sind die Pferde mit mir durchgegangen, Herr Loof. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Unsinn erzählt. Oder wie sehen Sie das?
Wie kann da jemand Unsinn sprechen? Wir haben ja aus der Praxis gesprochen. Also das hat man ganz deutlich in Ihren Ausführungen gehört. Ich denke, Sie sprechen da nochmal ein wichtiges Thema an. Wir wollen ja ein bisschen, glaube ich, gucken, so, was verändert sich gerade. Und eines, glaube ich, ist, es braucht auch so nochmal die Zwischenebene. Sie sind ja Anwalt von Hause aus, Herr Rollweber. Ja, ich glaube auch nochmal, Personal hat auch manchmal die Anwaltsfunktion zu vermitteln zwischen Geschäftsführung und Mitarbeiterschaft. Der ein oder andere Geschäftsführer sieht es nicht so. Also ich habe sehr gute, nahbare, ja, Situation und auch Zusammenarbeit mit meinen Kollegen. Aber trotzdem gibt es immer wieder Dinge, die wir erleben, auch wenn wir in Kanzleien sind oder Begleitung sind, wo dann auch so Mitarbeiter sich an uns anvertrauen und sagen, könnten Sie das bitte mal an den Chef transportieren? Ja, ja, und ich glaube, das auch nochmal so, weil Sie nochmal den Begriff auch nochmal anwaltliche Funktion. Ich glaube, wenn wir bei Spannungsfelder sind, die Sie auch aufgemacht haben, ist natürlich, dass wir jetzt in einer Welt angekommen sind, die mehrere Generationen, ja, unter einem Dach bringt, die auch soziologisch anders geprägt sind. Wir sprechen immer gerne von den Eckpunkten, von den Babyboomern und von der Generation Z. Dazwischen gibt es noch 2 weitere Generationen. Und ich glaube, das ist ja das, was Sie auch in Ihrer Großkanzlei sicherlich erleben, dass es da auch unterschiedliche Lebensmodelle, Lebensentwürfe gibt. Auf der einen Seite. Und ich glaube, das Zweite, was Sie angesprochen haben, ist ja das Stichwort Karriere. Ein Babyboomer darf das sagen. In die heutige Zeit passt es ehrlicherweise nicht mehr so rein. Und schon gar nicht nur zu sagen, wir reduzieren das auf eine Partnerschaft. Das sehen wir bei größeren Kanzleien zunehmend die Herausforderungen. Was biete ich denn an, darf ich mal so formulieren, Entwicklungsmöglichkeiten, ja, auch mich als Talent einzubringen, auch wenn ich nicht Partner werden möchte. Ich möchte nicht in die, ja, unternehmerische Gesamtverantwortung mit einsteigen, aber ich möchte mich schon für Ihr Haus, wenn ich das Beispiel habe, sagen darf an der Stelle nochmal, einbringen. Und da ist es auch die Frage, was für Entwicklungswege, was für Entwicklungsmöglichkeiten zeigen wir da auf und wie bringen wir das? Und das wird ja immer relevanter, auch eben mit den privaten Lebenssituationen, Stichwort Vereinbarkeit, Beruf und Familie. Und das ist auch lange kein Frauenthema mehr. Das betrifft beide Geschlechter. Wie bringen wir das auch gut in Einklang? Das haben Sie für mich gerade so nochmal mit ein paar anderen Worten auch deutlich gemacht, auch mal sehr positiv. Und ich glaube, da braucht auch eine Kanzlei für sich eine klare Linie, weil Sie das Thema Strategie angesprochen haben. Da braucht es auch eine klare Personalstrategie. Wollen wir mehr das Entwicklungsunternehmen sein, also unsere Talente, den Nachwuchs konsequent fördern, weiterentwickeln, immer unter den schon gesagten Rahmenbedingungen. Oder, das kennen Sie auch aus der Großkanzlei-Welt, sind wir jetzt eher die Beikanzlei, nicht die May-Kanzlei, sondern die Beikanzlei. Wir holen uns komplette Teams, wir holen uns das Know-how, was wir nicht im Team im Moment haben, vom Markt an der Stelle. Ich glaube, das ist schon nochmal eine zentrale Fragestellung, die sich immer mehr Kanzleien stellen, auch stellen müssen. Wollen wir mehr von unten heraus entwickeln, mehr den längeren Weg gehen, aber mit einer Sozialisierung auch hin auf unser Unternehmen? Oder wollen wir den anderen Weg gehen, holen wir Fachkräfte, Experten, und das betrifft alle Funktionen im Hause, holen wir dann von außen vom Arbeitsmarkt rein. Da hat die Ellen Meyer gerade ganz wichtige Punkte angesprochen, die halt in dem Zusammenhang auch zu beachten sind. Das ist kein leichtes Spiel, ganz klar.
Ja, das ist ganz, ganz viel Richtiges, was Sie, oder uneingeschränkt Richtiges, was Sie sagen, Herr Loof. Wir haben ja früher immer gedacht, also ganz viel früher, ne? Wir müssen sozusagen nur zwei Parameter benennen. Erstens, wie hoch ist das Jahresbruttogehalt? Und zweitens, wann kann ich Partner werden? Und dann sind wir schon attraktiv für den Arbeitsmarkt. Das ist natürlich Quatsch mit Soße. Heute sind die Lebensmodelle total unterschiedlich. Und das Bruttojahresgehalt ist natürlich nicht unwichtig, aber nur einer von ganz vielen Parametern, die junge Leute sich entscheiden lassen. Es geht um Work-Life-Balance, auch sozusagen, dass das nicht nur ein leeres Versprechen ist, sondern dann auch eingehalten wird, so wie es kommuniziert wird im Bewerbungsgespräch. Es geht um unterschiedliche Lebensmodelle mit vielleicht Teilzeit von Anfang, partieller Teilzeit vielleicht, wenn die Lebenssituation das erfordert. Und dann auch ganz unterschiedliche Wünsche, ob jemand wirklich in der Verantwortung, in der unternehmerischen Verantwortung eines Vollpartners stehen will oder sagt, ich bin total happy, wenn ich hier anspruchsvoll arbeiten kann, aber das möchte ich mir eigentlich nicht ans Bein binden. Das ist sozusagen ja ganz richtig. Vielleicht kommen wir nochmal kurz, Frau Meyer, auf ein anderes Thema. Wir hatten jetzt schon mehrfach das Thema Babyboomer angesprochen. Es werden ja jetzt in den nächsten 5 bis 7 Jahren die geburtenstärksten Jahrgänge, die die Bundesrepublik nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs hatte, in Rente gehen. Im Schwerpunkt mache ich viel mittelständisches M&A, also Unternehmensverkauf, und bin da auch sehr stark an freiberuflichen Einheiten beteiligt. Und der Mitarbeiterstamm, den man hat, der ist heute häufig der Flaschenhals, der zum Beispiel Wachstum begrenzt. Und auch ein wertbestimmendes oder möglicherweise das wertbestimmende Momentum einer Kanzlei heutzutage überhaupt. Wie müssen wir Angst haben, das ist meine Frage, davor, dass wir jetzt sehr greifbar in den Fachkräftemangel hineinschlittern? Und oder welche Antworten haben wir da? Ist es da möglicherweise sinnvoll, auch auf die Alten oder Älteren zuzugehen, um denen attraktive Angebote zu machen, auch jenseits der 65 noch für uns zu arbeiten?
Also Angst sollte man per se nicht im Leben haben. Egal, ob jetzt im beruflichen oder im privaten Kontext. Ne? Weil Angst ist dann irgendwie so, das impliziert so ein bisschen, oh Gott, ich stehe vor einer Wand und was ist dann hinter der Wand? Ja? Sie merken schon, also ich liebe es dementsprechend mit Worten ein bisschen zu jonglieren, aber nicht, weil ich generell Sprache als Medium liebe, sondern weil sich dadurch für einen dann auch so ein bisschen was im eigenen Mindset tut. Ja, natürlich ist es eine Herausforderung, dass wir sozusagen jetzt nicht mehr die Geburtenrate haben. Aber ich finde, Herr Wollweber, Sie haben da einen ganz, ganz wichtigen Punkt genannt. Und dafür und für dieses Faktum, sage ich jetzt mal, und für diese Menschen, die dann demnächst in den wohlverdienten Ruhestand gehen, man kann jetzt sagen, gehen müssen, gehen sollten, wohl oder übel, um die sollte man sich schon so ein bisschen aus der, ja, so ein bisschen auch aus der emotionalen Seite betrachtet, von Seiten einer Kanzlei und der Partnerschaft. Jetzt bleiben wir einfach mal nur in unserer Branche, das gilt natürlich für andere Branchen auch, viel mehr kümmern. Denn das sind die Wissensträger. Das ist das Wissensmanagement und das Wissensmanagement eines Unternehmens, einer Kanzlei. Das baut sich nicht ausschließlich nur dadurch auf, dass die ganz Jungen mit den frischen Ideen, beziehungsweise dass man durch externe Dienstleister und neue Kooperationen und Weiterbildungsinstitute, ich benenne es jetzt einfach mal so, sich entsprechend weiterbildet, fortbildet und die Kanzlei am Laufen hält. Nein, das eigentliche Wissen und auch, ich sage jetzt mal, und jetzt Sie merken, ich komme immer wieder auf das Thema Emotionen zu sprechen, weil alles schön und gut, Strategie und wo wollen wir hin in 5 Jahren und mit welchen Menschen und hin und her. Aber bei all diesen Diskussionen, bin ich ganz ehrlich, da wird einfach der Mensch an sich mit seinen Emotionen und mit seiner Leidenschaft vergessen. Und wenn ich einen Mitarbeitenden habe, der, und das weiß man ja, wann er in Rente geht. Ich nehme jetzt mal Lieschen Müller. Mhm. Lieschen Müller, ich weiß sozusagen als Partner einer Kanzlei, als Kanzleiinhaber, wie auch immer, ich weiß, dass Lieschen Müller in 5 Jahren in Rente gehen wird. Und sie hat es auch schon so ein bisschen angesprochen. Aber ich vergesse nicht bei meiner tagtäglichen Arbeit, Lieschen Müller nicht nur als diejenige zu sehen, die bei mir bildet und dann irgendwann mal weg ist, sondern mit ihr, und wenn ich halt eben so feinfühlig bin und merke, Mensch, Lieschen Müller hat total viel Spaß, mit jungen Menschen zu arbeiten. Lieschen Müller könnte sich, ich habe zwar sozusagen noch nie mit ihr darüber geredet, aber ich spüre es, sie hätte schon Lust, darüber hinaus auch die Auszubildenden oder beziehungsweise die, ja, die frisch vom Studium mit ihrem zweiten Staatsexamen und frisch als Rechtsanwalt oder als Steuerfachangestellte oder wie auch immer halt kommen, weiter zu begleiten und das nicht nur jetzt auf der Ebene von wegen, wir sind eine komplett digitale Kanzlei und wir checken das voll mit der KI und so weiter und so fort. Nein, sondern diese Liebe zum Beruf und das Zusammenspiel untereinander, also diese weichen Faktoren. Und da hat vielleicht die Lieschen Müller schon mal in ihrem tiefsten Inneren sich gedacht, ich würde so gerne von meiner Passion für den Beruf, würde ich so gerne den jungen Menschen was mitgeben, aber das ist ja wahrscheinlich überhaupt gar nicht gewünscht. Aber es wäre notwendig, weil ganz ehrlich, KI hin oder her, das Billing hin oder her, die ganzen Umsätze hin oder her, das Herz einer jeden Kanzlei, das ist nun mal, ja, da wo das Herz eben auch sitzt, der Mensch und die Emotion für den Beruf und alles andere kannst du erlernen.
Ja, nur uneingeschränkte Zustimmung und inspirierend finde ich auch nochmal Ihren Hinweis, dass man, wenn man mit Mitarbeitern zu tun hat, sie nicht danach beurteilen sollte, was sie können, sondern was sie können würden, wenn ich ihnen die Aufgabe, wo sie vielleicht eine Neigung zu haben, zutrauen würde. Das hat so ein bisschen Absolut. Was von Prognose und da sollte man mutig sein, denn wenn ich jemanden etwas nicht zutraue und ihm Verantwortung dann dafür gebe und da sozusagen auch mutig bin, dann wird er niemals diese Entwicklungsmöglichkeit haben. Also das ist sozusagen, da kann man jeden nur ermuntern zu sagen, Mensch, auch wenn ihr da jemanden habt, der, wo er denkt, der macht seit 30 Jahren die eine Aufgabe, versucht es doch mal, wenn ihr da ein Potenzial erkennt, den auch noch erweitert einzusetzen.
Genau, und wenn ich in dem Zusammenhang noch kurz hinzufügen darf, Herr Wollweber, Menschen, wir Menschen wollen von anderen Menschen gesehen werden. Egal ob im Privaten oder im Beruflichen. Ja? Und wir wollen nicht im Sinne nur gesehen werden, aha, wie viel Umsatz hat er gemacht und wie viele Mandate und wie viele Stunden hat er gebildet. Nein, wir wollen gesehen werden als Gesamtheit und das kann nicht jeder, sprich andere Menschen sehen. Viele wollen es auch gar nicht. Viele sagen sich auch, Hokus Pokus, wozu das Ganze? Es ist unabdingbar, ja, dieses Gefühl, also nicht nur es zu können, ne? Weil es vielleicht auch intrinsisch in einem ist. Ne? Also wie gesagt, manche können es nicht. Dann würde sich jetzt aber wiederum die Frage stellen, sind das tatsächlich diejenigen, welchen, die da ein großes Team als Führungskraft leiten sollten? Genau, da wäre man aber dann, da könnte man eigentlich ganz, ganz tief auch einsteigen. Aber es muss eine Führungskraft, ein Partner, ist auch egal, wie man, sage ich jetzt mal, diese Position bezeichnet, was muss er eigentlich wirklich drauf haben? Und damit meine ich nicht zu gucken, ob das Team die Umsätze schrubbt. Nein, damit meine ich die weichen Faktoren. Ja. Also da ist viel Spielraum da und dieses Gesehenwerden ist unabdingbar, den Menschen sehen zu können.
Absolut. Vielleicht erlauben Sie mir nochmal zu einem Thema zu kommen, was wir eben auch schon kurz beleuchtet hatten. KI ist ja auch in aller Munde, ist sowieso in aller Munde, dass man sagt, okay, Mensch, wir laufen auf einen Fachkräftemangel zu und das ist sozusagen unsere Ausweichmöglichkeit. Umgekehrt, ich kann nur mal von unserer Erfahrungswelt berichten. Wir haben uns früher eine Zeit lang schwer getan, sozusagen die Kandidaten zu finden, die wir haben wollten. Das ist jetzt bestimmt 7, 8 Jahre mindestens her. Und dann haben wir uns komplett neu erfunden und hatten dann auch die letzten 5 Jahre alles also an Kandidaten, so wie wir es uns exakt vorstellen. Und dieses Jahr, das soll jetzt keine Lobhudelei sein, haben wir aber so viele Bewerbungen, dass wir gesagt haben, das kann mit uns nichts mehr zu tun haben. Und wir haben jetzt komme ich zu meinem Punkt, das Gefühl, dass zum einen die konjunkturelle Entwicklung, aber vor allen Dingen das KI-Angebot, was jetzt allenthalben auf den Markt schwappt, doch den einen oder anderen Premium-Arbeitgeber aus unserem Bereich, also beispielsweise die Großkanzleien auch oder wie uns die Boutique-Kanzleien, etwas verhaltener dastehen lässt, wie viele Personen sie noch einstellen und wie überhaupt ihr Personalbedarf ist. Ist das jenseits aller KI-Euphorie auch etwas, oder ist das eine Annahme, die bei uns richtig sein könnte? Oder ist das sozusagen, sind das Unkenrufe, an denen nichts dran ist, Herr Loof?
Schön, dass Sie mir die Frage stellen. Herr Wohlweber, nach den Unkenrufen. Das kann ich so nicht sagen. Das kann ich nur nicht sagen. Ich würde gerne noch mal einen Schritt davor gehen.
Gerne.
Ich finde es spannend, dass in der Branche, in allen drei, sag ich mal, Segmenten, sehr viel schon über KI gesprochen wird. Ich hatte das große Vergnügen, im Sommer bei der Siegelfeier in, München beim Arbeitgeberverband, der Landesverband in Bayern auch darüber sprechen zu dürfen. Ich habe pointiert gesagt, wir kennen kaum eine Kanzlei, die eine wirkliche KI-Strategie hat. Das ist mal von meiner Seite aus so. Also ich bin nicht bei der Anwendung jetzt, also ChatGPT ist nicht gleich KI.
Nein.
So würde ich gerne eine Ungleichung mal deutlich machen. Die zweite Situation ist, sich bewusst zu machen, ich bleibe jetzt mehr in der Welt der Steuerberatung, aber ich glaube, bei Rechtsberatung auch noch teilweise großes Potenzial. Wir haben ja noch gerne die Möglichkeit, eine Digitalisierung konsequent ausgenutzt. In der Zusammenarbeit mit den Mandanten in unseren internen Organisationen bis auch in Richtung Unterstützungsthemen wie Personal und Organisation, diskutieren aber schon wieder den neuesten Technologietrend. Und ich würde jetzt mal sagen, alle Kanzleien, die ihre Hausaufgaben in den letzten Jahren, das ist meine persönliche Einschätzung, Herr Wohlweber, die Hausaufgaben der Digitalisierung gut und konsequent gemacht haben, die werden auch einen Effizienzeffekt haben, wenn Sie den nächsten Schritt in die KI gehen, und repetitive Aufgaben, kennen das aus der Unternehmensberatung, gucken wir mal auf unser Feld, dann werden halt die Präsentationen nicht mehr von den Junioren erstellt, sondern das macht dann die KI, Oder bestimmte Rechercheaufgaben bei Ihnen, wie bei uns, damit wir uns da mal mit reinbringen, können dann auch KI-gestützt deutlich schneller an der Stelle passieren. Ja, darum muss man mal gucken, aber für mich ist es nochmal, ich habe es schon mehrfach bei Veranstaltungen gesagt, das Thema KI und Digitalisierung ist eine schlichte Notwendigkeit, um diesen Fachkräftemangel, der durch die demografische Entwicklung kommt, einigermaßen Herr zu werden. Das ist eine quantitative Betrachtung meinerseits. Ja, das ist immer der erste Punkt. Mhm. Also das ist für mich sine qua non, das brauche ich, das ist nur schlichte Notwendigkeit. Die zweite Situation, wenn ich jetzt anfange, in der Nachwuchsbasis auszudünnen, Sie sprechen die aktuellen Artikel im Handelsblatt und so weiter an, Accenture spart, McKinsey spart, die Großkanzleien sparen, dann muss man sich ja irgendwann die Frage stellen, wo kommt dann eigentlich der Nachwuchs für die Experten noch her?
Klar.
Also züchtet sich dann die KI, sichtet sich die KI dann selbst hoch? Also wir fangen im Fachkräftestatus an, gehen dann in den Seniorstatus und gehen dann in den Expertenstatus KI, wenn man so ein Karrieremodell nimmt. und wir haben ja auf der anderen Seite, weil Sie das Thema ja Arbeitsmarkt und Fachkräftemangel angesprochen haben, ein noch Riesenthema, wo sind denn bitte in der Zukunft die Kanzleiinhaber, wenn die Nachwuchsbasis nicht stimmt? Nicht auf einer Perspektive von 1 bis 3 Jahren. Ich bin auf einer Perspektive 5 bis 10 Jahre oder noch einen längeren Zeitraum. Ja, weil das wissen Sie ja auch, Herr Wolver und auch die Ellen Meyer, ja, in der Branche wird ja sehr kräftig im Moment über die Konzentrationsprozesse, auch das Thema Private Equity, ja, ich sag mal, sehr emotional gerungen. Ja, aber man muss ja auch ganz klar feststellen, und sich begleiten ja viele dieser Prozesse, wie ich weiß, schlicht ist bei vielen Kanzleien auch nicht der Nachfolger oder die Nachfolgebasis da. Und deswegen finde ich, muss man sich mal das Thema KI wirklich von 2 Medaillenseiten angucken. Effizienzgewinn ja, aber wir müssen dann gucken, wie gewinnen wir Nachwuchsfachkräfte, die es in Zukunft aus meinem Dafürhalten immer mehr braucht und auch unverändert braucht, auch für die Branche. Und ich glaube, da darf die Branche nicht in den Schlagzeilen fallen. Da ist jetzt gerade der große Jobabbau. Ich hatte mal das Vergnügen, beim Unternehmen beschäftigt zu sein, wo Accenture ein großer Wettbewerber war. Ja. Wir haben uns immer einen Spaß intern gemacht. Ein Jahr stellen sie 1.000 aus, ein und im nächsten Jahr stellen sie wieder 1.000 aus. Also das ist keine Personalstrategie. Das ist ein opportunistisches Handeln und das stärkt auch nicht die Arbeitgebermarke und die Positionierung des Unternehmens am eigenen Markt.
Also absolut oder am Arbeitsmarkt. Bei Ihnen. Mein Lieben, die Zeit rast. Ne? Also das ist so, ich würde stundenlang noch gerne reden, aber ich möchte gerne noch an Sie beide eine kurze Abschlussfrage stellen. Vielleicht antworten Sie kurz und knackig. Also wenn wir mal so einen Lifehack mitgeben wollen für einen jungen Angestellten, der im Personalgespräch sitzt mit seinem Vorgesetzten und eigentlich total unzufrieden mit seiner Feedback-Kultur ist. In Sonntagsreden wird es immer angekündigt, aber dann verliert sich der Chef in Arbeit und ist nicht erreichbar, gibt keine Rückmeldung. Wie sollte man das adressieren, ohne dass man sozusagen beleidigt ist oder das Risiko eingeht, dass der Chef beleidigt ist? Gibt es da irgendwelche kleinen Tipps, die Sie mitgeben könnten? Wie würde man so ein Gespräch als Arbeitnehmer führen, Frau Meyer?
Ach, Herr Wollweber, das Ganze in einem Satz beziehungsweise nur mit einem Lifehack. Ja, eine Herausforderung. Ich möchte vielleicht mal so antworten. Dieser Mitarbeitende, der weiß schon bereits vor diesem vermeintlichen Gespräch, ob es fruchten wird oder nicht. Denn entweder war, sage ich jetzt mal, diese Resonanz oder diese gemeinsame Frequenz schon da beziehungsweise nicht da. Also was will ich damit sagen? Im Grunde genommen weiß jeder Mitarbeitende, wenn ich jetzt zu, und jetzt nehmen wir nochmal Lieschen Müller, wenn ich jetzt zu meiner Vorgesetzten Lieschen Müller gehe und ihr sage, Frau Müller, ich bin ganz ehrlich, ich wünsche mir mehr Feedback von Ihrer Seite. Ich wünsche mir, dass Sie mich vielleicht das eine oder andere Mal vor Mandanten nicht so auf die Art und Weise angehen, wie Sie es tun. Im Grunde genommen weiß diese Person schon, dass Lieschen Müller sich niemals ändern wird. Deswegen mein Lifehack, Augen auf im Vorstellungsgespräch und zwar gerichtet auf den HRler. Denn, und das ist natürlich eine Herausforderung, die jeder HRler annehmen sollte, ja, in einer Kanzlei. Wir bleiben einfach jetzt weiterhin in unserer Branche. Denn das Aushängeschild oder beziehungsweise das Organ, das Sprachorgan, das dieser HRler nach außen repräsentiert, so ist letzten Endes auch die Kultur, die ein Bewerber erwartet. Sprich, triffst du auf einen HRler, der den roten Teppich ausrollt, der ein Fast Responder ist und der einfach, also kommunikativ, empathisch, sonstiges ist, okay, du kannst nicht 1:1 auf die gesamte Belegschaft, auf die gesamte Partnerschaft schließen. Aber wäre dem nicht so, dann würde dieser HRler schon längst nicht mehr auf diesem Stuhl sitzen. Also Augen auf im Vorstellungsgespräch.
Okay. Herr Loof, wie sehen Sie das?
Ich würde mal von Ihrer Marktsituation kommen. Ich glaube, jungen Menschen muss man es heute gerne mit zurufen. Ich habe selbst 3 Kinder, also die dieser Generation Z angehören. Ich würde eins sagen, die sollen genauso selbstbewusst sein, wie sie sich auch geben. Also nicht überbordend, aber die Situation ist auch klar. Wir haben Fachkräftemangel. Wenn ich qualifiziertes Personal habe, dann brauche ich eine qualifizierte Kommunikation. Ja, und die funktioniert auf Augenhöhe. Wir dürfen es manchmal auch unterstützen in Workshops und so weiter, dass man wieder ins Gespräch kommt. Ich sage dann immer, wir bewegen uns ja hier im Erwachsenenraum und der Psychologie spricht man gerne vom Erwachsenen-Ich. Also wir treffen uns auf der Erwachsenen-Ich-Ebene. Ich möchte ein Anliegen adressieren. Das kann ich selbstbewusst tun. Mhm. Sie haben ja gerade auch als junger Mensch, weil man weiß, ich bin begehrt. Man sollte natürlich dann auch die Wortwahl achten, sich auch gut auf das Gespräch vorbereiten. Ja, und ich glaube, letzter Punkt, deutlich machen, warum ist mir das wichtig? Mhm. Ja, diese Kommunikation, manchmal, das hat ja Ellen gerade auch angesprochen, muss man auch dem Gesprächspartner ein bisschen auf die Sprünge helfen, wie man das landläufig sagt, und sagen, warum ist dir das denn wichtig? Ja, warum brauchst du dieses Feedback? Und ich glaube, einen Punkt, den mag ich von Ellen Mayer auch nochmal unterstützen mit einem anderen Wort. Das sehen wir gerade bei den erfahrenen Kräften. Und ich gebe das immer mit bei den Geschäftsführern und sage, bitte, Sie können auf die Gehaltserhöhung auch ein bisschen kleiner ausfallen lassen. Nicht verzichten, aber kleiner ausfallen lassen. Aber es gibt eine, die ist total wichtig und die heißt Wertschätzung. Mhm. Wertschätzen Sie Ihre Mitarbeiter kontinuierlich. Da geht es nicht um Lobhudelei, sondern wenn etwas gut gelaufen ist, und da haben wir alle gutes Gespür im Geschäft dafür, ja, dann sollte das mal ausgesprochen werden. Und dann sollte niemand mehr hinterher ja, bittstellerisch kommen müssen und sagen, haben Sie auch mal ein Lob für mich? Also diese schwäbische Feedback-Variante, nicht geschimpft, ist genug gelobt. Ich hoffe, das versteht jetzt auch der norddeutsche Zuhörer. Ja. Die ist, glaube ich, aus der Mode gekommen und sollte auch uns nicht mehr in die Zukunft führen.
Ja, liebe Frau Mayer, lieber Lof, ich kann Ihnen nur meine größtmögliche Wertschätzung entgegenbringen, dass ich Sie hier heute als Gast begrüßen durfte bei unserem Podcast. Ganz herzlichen Dank für diese spannende Diskussion und liebe Grüße und wahrscheinlich auf bald.
Danke auch.
Ganz herzlichen Dank.